Andererseits interessieren mich die Verheißungen von Glück, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden, die uns durch die Arzneimittelwerbung angepriesen werden, denn von da aus möchte ich zentrale Werte und Normen unserer Gesellschaft diskutieren. Der Rahmen dieses Vortrags ist also ein soziokultureller. Auf die ökonomischen Aspekte des Medikamentenkonsums und auf die medizinischen, also etwa die Wirksamkeit einzelner Arzneimittel oder deren Nebenwirkungen, werde ich nicht eingehen, da ich für diese Belange nicht kompetent bin. Nun kann man sich fragen, was ein Vortrag, der sich in erster Linie mit einem Land der sogenannten Ersten Welt beschäftigt, an einer entwicklungspolitischen Tagung überhaupt zu suchen hat. Ich gehe davon aus, und wahrscheinlich viele von Ihnen, dass die Kolonialisierung der Dritten Welt immer noch anhält und dass diese Kolonialisierung gerade im Bereich von Normen und Werten, die wir beispielsweise mittels Technologie, durch Mode oder die westliche medizinische Praxis in die Dritte Welt exportieren, zu wenig bewusst ist. Die Abhängigkeit von den aus einer hochentwickelten westlichen Welt importierten Werten, von einem bestimmten Weltbild also und von einem entsprechenden Lebensstil, läuft parallel zur ökonomischen Abhängigkeit und ist keinesfalls harmloser. Einige dieser Werte, die bei uns seit dem Zweiten Weltkrieg großes Gewicht bekommen haben, widerspiegeln sich in der Arzneimittelwerbung. Dabei möchte ich vor allem den in der Medikamentenwerbung proklamierten Weg zur Erreichung dieser Werte hinterfragen. Schließlich möchte ich darauf eingehen, ob wir nicht hier in der Schweiz bestimmte bei uns vorherrschende Werte stärker in Frage stellen müssen oder ob wir nicht auch hier bei uns die Kolonialisierung der Lebenswelten, wie Habermas sagt, aufdecken und uns bewusst machen sollten. Meiner Meinung nach fordert echte Solidarität mit der Dritten Welt ein Überdenken unserer eigenen Lebensbedingungen sowie das Aufdecken von Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen hier bei uns. Die nun folgenden Ausführungen habe ich in drei Abschnitte unterteilt. Am Anfang werde ich Ihnen einige Daten zum Medikamentenkonsum in der Schweiz vorstellen. In einem zweiten Teil möchte ich anhand von Medikamenten, die zurzeit in verschiedenen Schaufenstern von Apotheken ausgestellt sind und von einigen Werbebeispielen aus Ärztezeitschriften, darüber diskutieren, was für Werte und Normen sich in der Medikamentenwerbung widerspiegeln. In einem dritten und letzten Teil werde ich versuchen, die Erkenntnisse, die ich selbst während der Beschäftigung mit dieser Thematik gewonnen habe, denn das war für mich auch etwas ganz Neues, etwas tiefergehend anzusprechen. Nun also zuerst einige Daten zum Medikamentenkonsum in der Schweiz. Der hochentwickelten Schweiz mangelt es in vielen Bereichen an aktuellen statistischen Daten. Besonders prekär verhält es sich mit umfassenden Daten zum Arzneimittelkonsum. Es gibt zwar Marktforschungsinstitute, die stichprobenartig die Verschreibungsgewohnheiten von Ärzten und Ärztinnen und die Medikamentenumsätze erfassen. Die Resultate stehen aber in der Regel der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung. Die folgenden Daten stammen zum Teil aus einer Studie mit dem Titel Selbstmedikation des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich, die auf einer Befragung zum Medikamentenkonsum im Jahre 1983 beruht. Die übrigen Daten stammen aus einer Broschüre der Schweizerischen Fachstelle für Alkoholprobleme in Lausanne. Die Selbstmedikationsstudie, die ich Ihnen erwähnt habe, hat aufgrund ihrer Befragung bestätigt, dass die am häufigsten eingenommenen Mittel Schmerz-, Beruhigungs-, Schlaf- und Anregungsmittel sind. Dass Sie das lesen können. ein Fünftel von 1819 befragten Stimmberechtigten, also einfach die über 20-Jährigen der schweizerischen Bevölkerung, gaben in der Befragung an, in den letzten 14 Tagen vor dem Untersuchungszeitpunkt mindestens ein oder mehrere Schlaf-, Schmerz-, Beruhigungs- oder Anregungsmittel genommen zu haben. Diese sogenannten stimmungsverändernden Medikamente werden zunehmend häufiger konsumiert. Sie werden oft aufgrund einer eher diffusen Symptomatik eingenommen, wie etwa bei allgemeinem physischem und psychischem Unwohlsein. Die folgende Tabelle gibt Auskunft über den täglichen Konsum von diesen Mitteln. Leider ist die Folie etwas breit geraten, aber ich werde es vorlesen. Also was Sie hier sehen, das sind verschiedene Altersgruppen, aufgeteilt nach der Menge ihres Konsums von Schlaf-, Schmerz-, Beruhigungs- und Anregungsmitteln. 2% der 15- bis 24-Jährigen, 6% der 25- bis 39-Jährigen, 10% der 40- bis 64-Jährigen und sogar 17% der 65- bis 74-Jährigen nehmen täglich eines oder mehrere dieser Medikamente ein. Das heißt also, rund 120.000 Männer und 240.000 Frauen, das sind 7,5% der erwachsenen Bevölkerung, nehmen täglich Schlaf-, Schmerz-, Anregungs- oder Beruhigungsmittel ein. Einige davon mehrmals täglich und oder mehrere dieser Medikamente gleichzeitig. Mit Ausnahme der Anregungsmittel steigt die Einnahmehäufigkeit mit dem Alter. Zudem nehmen Frauen deutlich mehr, also fast doppelt so viele Medikamente zu sich als Männer. Die folgenden Hinweise deuten ebenfalls darauf hin, dass der Medikamentenkonsum in der Schweiz zugenommen hat. Zum einen ist es so, dass momentan, also das sind die neuesten Daten, die ich gefunden habe, pro Jahr und Kopf der Bevölkerung 400 Franken ausgegeben wird für Medikamente. Diese Zahl hat in den letzten 10 Jahren ungefähr um 100 Franken zugenommen und das ist auch dann eine Zunahme, wenn man die allgemeine Teuerung der Medikamente mit berücksichtigt. Vielleicht noch fast markanter sind die Veränderungen im Zusammenhang mit den Todesfällen wegen chronischer Vergiftung durch organische Gifte und das sind eben vor allem Medikamente. Wie Sie sehen, gab es 1975 384 Todesfälle durch chronische Vergiftung, vor allem Medikamente. Diese Zahl ist fast dauernd angestiegen und 1983 gab es bereits 708 Todesfälle durch hauptsächlich Medikamente. Dieser allgemeinen Zunahme des Medikamentenkonsums entspricht ein ständig breiteres Angebot auf dem Arzneimittelmarkt. So wurden etwa 1980 in der Schweiz 464 neue Produkte registriert, 1985 gar 551 neue Produkte. Durch die regelmäßige Streichung von veralteten, überflüssigen oder zu gefährlichen Medikamenten wird die rein quantitative Zunahme zwar relativiert. 1981 aber beispielsweise erhielt ein Arzt gut 80 Kilogramm Werbematerial und Musterpakete von verschiedensten, zum großen Teil neuen Medikamenten. Bei einer solchen Medikamentenflut kommen allerdings Zweifel auf, ob Ärzteschaft oder Konsumenten und Konsumentinnen noch selbstverantwortlich das jeweils geeignete Medikament für ihre Beschwerden auswählen können. Die Werbestrategen der pharmazeutischen Industrie hingegen können in diesem Medikamentendschungel ihre Fantasie voll ausschöpfen. Die harte Konkurrenz unter den Arzneimittelproduzenten führt zudem zu immer aggressiveren Werbemethoden. Dass die Arzneimittelwerbung Erfolg hat, zeigt eine Untersuchung aus dem Jahre 1978, die einen offensichtlichen Zusammenhang nachweist zwischen den Anzahl Werbeseiten für ein Produkt in Ärztezeitschriften und den entsprechenden Umsatzzahlen. Im Folgenden gehe ich nun näher darauf ein, was uns durch die Arzneimittelwerbung nun schlussendlich verkauft werden soll. Ich stütze mich dabei erstens auf die nicht saisonbedingten Auslagen in den Apotheken, vor allem auf die Dauerbrenner wie Aufputschmittel, Stimmungsaufheller und Vitaminpräparate. Diese Art von Werbung richtet sich also an den Mann und die Frau von der Straße. Wie Sie vielleicht wissen, ist die Werbung für Schmerz, Schlaf und auch einige Abführmittel im Kanton Zürich verboten und auch noch in einigen anderen Kantonen in der Schweiz. Und wir haben aus diesem Grund, nehme ich an, keine Werbung gefunden für Schmerz- und Schlafmittel. Zweitens greife ich die Arzneimittelwerbung in den Ärztezeitschriften auf, denn die Ärzteschaft ist ein vielleicht noch wichtigeres Zielpublikum für Arzneimittelproduzenten. Spielen sie doch eine nicht zu unterschätzende Rolle dabei, die Medikamente unters Volk zu bringen. Was verspricht uns die Arzneimittelwerbung? Betrachtet man regelmäßig die Apothekerschaufenster und die Arzneimittelwerbungen in den Ärztezeitschriften, so bekommt man das Gefühl, wir seien ein Volk von ängstlichen, depressiven, nervösen, unter inneren Spannungen leidenden, mit Schlafstörungen geplagten, gestressten, antriebsarmen, gereizten, wetterfühligen Menschen. Ich möchte Ihnen nun einige Dias und Folien mit Beispielen von Arzneimittelwerbung zeigen. Auf das erste Beispiel, Dynamisan, werde ich etwas näher eingehen, da ist die Art und Weise, wie überhaupt geworben und argumentiert wird, besonders gut aufzeigt und zudem repräsentativ ist für die meisten anderen energieversprechenden und stressabschirmenden Mittel. Dynamisan, ein Mittel, das jetzt in sehr vielen Apotheken Schaufenstern sehen können. Dynamisan, ich zitiere, ein echter Fortschritt für Ihr Wohlbefinden. So präsentiert die Sando ihr, Zitat, neuartiges biologisches Energetikum, verhilft Ihnen zu neuer Energie und befreit Ihren Körper, man höre, von Schadstoffen. Im Prospekt wird Dynamisan angepriesen als, ich zitiere, angezeigt bei sämtlichen Formen geistiger und körperlicher Müdigkeit, Erschöpfungs- und Schwächezuständen, körperliche und geistige Überanstrengung Unlustgefühlen und Verstimmungszuständen, Gedächtnisstörungen und Konzentrationsschwächen, weitere stressbedingte Mangelerscheinungen und so weiter und so fort. Die wichtigsten Ursachen dieser Symptome werden ebenfalls im Prospekt beschrieben. Zitat: andauernder Stress, körperliche und geistige Überanstrengung, übermäßige Belastung in der Schule, saisonbedingte Wetterveränderungen, Erkältungs- und andere Erkrankungen und schließlich sogar weitere belastende Einflüsse unserer Umwelt und Gesellschaft sind Ursachen für allgemeinen Stress. Die weiterführenden Erklärungen, ich zitiere: da der Lebensrhythmus in der heutigen Leistungsgesellschaft sehr hoch ist, leidet mit uns ein großer Teil der Bevölkerung unter diesen Symptomen. Zitat Ende. Der ausführliche Text schlägt tiefgreifende Veränderungen vor. Zitat: in erster Linie sollten wir rasch möglichst unsere Lebensweise ändern. Dazu gehört auch die Aufnahme einer regelmäßigen sportlichen Tätigkeit. Zudem sollten wir das Hauptgewicht auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung legen. Zitat Ende. Dem aufmerksamen Betrachter oder der aufmerksamen Betrachterin fällt auf, dass sich Ursachen und Symptome zum großen Teil decken. Stress verursacht Stress, körperliche und geistige Überanstrengung verursachen körperliche und geistige Ermüdung, Lustlosigkeit und Energiearmut führen zu Unlustgefühlen und Verstimmungszuständen. Und gegen belastende Einflüsse aus unserer Umwelt und Gesellschaft ist noch kein Kraut gewachsen. Auch saisonbedingten Wetterveränderungen haben allenfalls Meteorologen etwas entgegenzusetzen. Ein echter Circulus vitiosus, aber nicht für das Allerweltmittel Dynamisan. Denn, ich zitiere: zur Unterstützung während einer bestimmten Übergangszeit gibt es jetzt ein natürliches biologisches Energetikum, das nicht nur die geschilderten Symptome, sondern auch deren Ursachen behandelt.
Und was ist da drin in der Eiweiß, zwei Aminosäuren? Normales Essen.
Ich habe hier einige Müsterchen mitgebracht, muss ich mal sehen. Ich möchte die nächsten Dias nur ganz kurz kommentieren, weil es immer ungefähr um das Gleiche geht. Die Schwanenapotheke greift sinnigerweise fast zum Schwanengesang mit dem Mittel Symphona. Es soll uns geistig frisch und körperlich fit halten, gibt Lebenskraft für Jung und Alt, es aktiviert die Durchblutung, liefert lebenswichtige Vitamine, steigert die Unternehmenslust, stärkt das Gedächtnis, beschleunigt die Genesung nach Grippe und Krankheiten. Also was es drin hat, weiß ich nicht, dafür bin ich absolut keine Expertin. Ja, neuer Schwung mit Ginseng verhilft Ihnen, das Tief zu überwinden. Auch das ein Mittel aus der Schwanenapotheke. Supradin, ein Multivitaminpräparat. Es gibt uns frische Kraft für Körper und Geist. Und wenn man die beiden freundlichen Menschen sieht, dann hat man das Gefühl, dass sie bereits schon davon profitiert haben. Supradin also bei Abgeschlagenheit, Erkältungskrankheiten, Rekonvaleszenz, einseitiger Ernährung, Fastenkuren und so weiter. Nun möchte ich Ihnen noch schnell Supradin in einer anderen Werbung zeigen. Leider nicht so gut lesen, befürchte ich, aber es ist da, der Text ist auch nicht so zentral. Das heißt, oben, vielleicht kann man das Licht noch hier wird Supradin angepriesen unter dem Titel Mehrleistung fordert den Körper, der Körper fordert mehr Vitamine, also Supradin. Supradin wird hier aber auch oder vor allem für Hochleistungen angeboten, denn, ich zitiere aus diesem Text, nur ausgewogene Ernährung allein, Fitness und sogar die Bereitschaft zur Leistung reichen für Höchstleistungen nicht aus. Dieses Vitaminpräparat nennt sich denn auch Leistungsvitamin. Betrachtet man den Kletterer, weiß man nicht so recht, ob er sich die Vitamine schon zugeführt hat oder ob er wegen Leistungsmangel im Seil hängt. Das ist aber auch nicht so wichtig, weil es nämlich auf den nächsten Tag ankommt. Der nächste Tag kommt also bestimmt auch für diesen Bergsteiger, doch zuvor die Nacht, und auch diese ist für Leute, die am Tag Spitzenleistungen erbringen, ohne das richtige Schlafmittel nicht leicht hinter sich zu bringen, eine Werbung für Dalmadorm, ein Schlafmittel. Vigoran, auch das ein sogenanntes Aufputschmittel, die neue Energie, der Muntermacher und so weiter. Auch diese beiden Menschen scheinen bereits schon davon genossen zu haben. Berocca, den Text da oben kann man leider fast nicht lesen, ist aber eigentlich sehr interessant. Das heißt hier, 53,2% der Frauen und 56,8% der Männer fühlen sich gestresst, sie auch. Dann ist es Zeit, ihre mitgenommenen Nerven wieder aufzubauen, und zwar bevor Nervosität und Gereiztheit in Niedergeschlagenheit, Erschöpfung oder Depression umschlagen. Berocca, auch das ist ein Multivitaminpräparat gegen Stress, gegen Erschöpfung, und wenn Sie genervt sind wegen Verkehr oder Kinder oder alten Leuten zum Beispiel. Ich möchte damit die diese Art von Werbung abschließen und noch ein bisschen weiterfahren. Was wird in diesen Werbebeispielen nun eigentlich angesprochen? Die zentrale Botschaft lautet, dass wir gegen jeden Stress immun werden sollten und dass immer höhere Leistungen erreicht werden müssen, wenn nicht anders, dann mit pharmazeutischen Produkten. Was auch immer gefordert wird, mit diesen Mitteln bleiben wir topfit, leistungsfähig und können unsere täglichen Aufgaben gelöst und frisch in Angriff nehmen. Ich komme nun zu den Arzneimitteln gegen Ängste, nervöse Spannungen und depressive Verstimmungen. In verschiedenen Untersuchungen wird hervorgehoben, dass Angstzustände, depressive Verstimmungen und Erregungszustände in letzter Zeit zugenommen haben. So wird dann auch in der Medikamentenwerbung, in den Ärztezeitschriften nicht in erster Linie die Vitalität ins Zentrum gestellt, sondern vielmehr Probleme wie Ängste, Spannungen und depressive Verstimmungen. Dazu einige Beispiele. Sie richten sich im Übrigen vor allem an ältere Menschen. Thymium. Die Vorderseite des Medikaments, der Medikamentenwerbung mit dem Obertitel »Um sich der Gegenwart wieder zu öffnen«. Auf der Hinterseite desselben Medikaments der Obertitel »Lassen Sie sie nicht in der Vergangenheit versinken«. Gemeint ist wahrscheinlich die Gegenwart oder vielleicht ist ja auch der Arzt angesprochen, der die alten Leute nicht in der Vergangenheit versinken lassen sollte. Man sieht auf dem Bild einige vergilbte alte Fotografien von einem früheren Leben, das vielleicht für die alten Leute tatsächlich schöner war. Das also wieder die Vorderseite. Noch ganz kurz zum Text. Thymium ist eine neue Therapie der psychorelationalen Störungen im Seniorenalter. Was das genau ist, weiß ich auch nicht. Thymium reguliert Aggressivität, Unruhe und Reizbarkeitserscheinungen. Es übt leichte und progressive psychoanregende Wirkungen aus. Das entnehme ich diesen kleinen Text hier. Ein weiteres Mittel, das Sie wahrscheinlich auch kennen, weil es sehr häufig angeboten wird, ist das Cavaform. Hilft Ihren Patienten bei Überforderungs- und Abnutzungserscheinungen, Verstimmung, Stress, fördert das psychische und physische Gleichgewicht, optimiert die Stimmungslage und erhöht die Leistungsfähigkeit. Auf dem kleinen Text hier unten lesen wir, Kavain wirkt stressabschirmend auf das limbische System, es dämpft die Emotion und schafft psychischen Ausgleich ohne Sedation und so weiter und so fort. Auch hier sind ältere Personen angesprochen. Haldol ist meines Wissens ein Medikament gegen Psychosen. Interessant, vor allem der kleine Text hier oben, ich möchte diesen schnell vorlesen. Durch die steigende Lebenserwartung nimmt die Zahl der älteren Menschen mit psychischen Erkrankungen zu. Die Einweisung des psychisch erkrankten älteren Menschen in eine Institution kommt nicht selten einem Ausschluss aus der Gesellschaft gleich. Dies bedeutet einen tiefgreifenden Einschnitt in sein Leben. Die Lösung, die ist dann hier angeboten, so frühzeitig wie möglich unter Praxisbedingungen adäquat behandeln, um Selbstständigkeit und Unabhängigkeit so lange wie möglich zu erhalten. Mit diesen Zielen sind wir vielleicht sogar noch einverstanden. Ich finde auch, dass es wichtig ist, ältere Menschen möglichst lang ihre Unabhängigkeit, dass sie diese erhalten können. Die Frage ist nur, ob der Weg, der hier angeboten ist, der einzig richtige ist. Diese Frage stellt sich auch, wenn wir das nächste Medikament betrachten, Ludiomil. Der Verzicht auf Kontakte zum Mitmenschen ist ein wesentliches Symptom der Altersdepression. Aus der Depression sich lösen und Kontakte wiederfinden mit Ludiomil. Man kann sich fragen, ob der Werbetext hier nicht Ursache und Wirkung verwechselt hat. Also ob nicht viel eher die Isolation der älteren Menschen verbunden sein kann mit Altersdepression. Und hier habe ich noch etwas für die Jüngeren in diesem Raum. Es ist zwar ein Geriawit, interessanterweise, aber wenn ich das richtig sehe, ist der Mann ungefähr im besten Alter. Aber es sieht ganz so aus, als ob wir uns frühzeitig auf ein schwieriges Alter vorbereiten sollten. Dieses Geriawit soll uns helfen, unsere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit zu vergrößern und soll uns helfen, die Abnutzungserscheinungen möglichst klein zu halten. Aber nicht nur das, das Geriawit gibt dem Leben auch die nötige Substanz. Noch ganz kurz am Schluss zum sogenannten schwachen Geschlecht. Gamonil ist ein Antidepressiver, das vor allem an Frauen gerichtet ist. Es steht darunter ganz klein, das kann man leider nicht lesen, der Weg aus der Depression zurück ins aktive Leben. Gamonil ist angezeigt bei Depression jeder Genese, bei depressiven Zuständen, bei psychovegetativen Allgemeinstörungen und begleitenden depressiven Zuständen, zum Beispiel im Klimakterium. Es fragt sich auch hier, ob die typisch weiblichen Krisen biologische Ursachen haben, die mit chemischen Mitteln bekämpft werden müssen. Mit diesen Werbebeispielen, die wir eben gesehen haben, werden hauptsächlich sogenannte schwache Menschen dargestellt, die angeblich den gesellschaftlichen Anforderungen nicht oder nicht mehr gewachsen sind. In erster Linie also ältere Menschen, aber vereinzelt auch Frauen. Mit den Mitteln, für die hier geworben wird, sollen reale Probleme wie Niedergeschlagenheit, Einsamkeit oder Ängste bekämpft werden. Auf Ursachen und Entstehungsbedingungen wird nicht eingegangen. Ich möchte jetzt zu einer kurzen Schlussbetrachtung kommen. Die Arzneimittelwerbungsbeispiele, die ich Ihnen hier vorgezeigt habe, versprechen mit dem Einsatz von Medikamenten gravierende Lebensprobleme zu bewältigen. Dass ein Teil der Medikamente durchaus ihren Nutzen hat, indem sie Schmerzen lindern oder depressive Verstimmungen erleichtern können, möchte ich keineswegs in Abrede stellen. Den Konsumenten und Konsumentinnen wird aber Wohlbefinden und Glück angepriesen und werden zu einfache bzw. vermeintliche Wege aus Angst, innerer Unruhe oder gar Einsamkeit vorgegaukelt. Der zunehmende Konsum, speziell von stimmungserhellenden, stressabbauenden und Beruhigungsmitteln, zeigt erstens, dass viele Menschen tatsächlich mit diesen Problemen zu kämpfen haben und zweitens den Versprechungen der Arzneimittelwerbung sehr wohl Glauben schenken. Sie hoffen, mit pharmazeutischen Mitteln ihre Alltagsprobleme lösen zu können. Diese Veränderungen in den Konsumgewohnheiten möchte ich als eine Entwicklung hin zur Medikalisierung von Alltagsproblemen interpretieren. Immer mehr Menschen fühlen sich überfordert, den sozialen Entstehungszusammenhang ihrer Belastungen und Konflikte zu sehen und anzugehen. Stattdessen greifen sie zu Medikamenten. Dass die Ursachen von Medikamentenkonsum, insbesondere von Psychopharmaka, auch gesellschaftliche sind, zeige ich im Folgenden an zwei sozialen Gruppen, die einen überdurchschnittlichen Konsum von Arzneimitteln aufweisen. Zuerst zu den älteren Leuten. Aus verschiedenen Untersuchungen geht deutlich hervor, dass der Medikamentenkonsum mit steigendem Alter zunimmt. Dies betrifft ganz besonders auch den Konsum von Schlaf-, Schmerz- und Beruhigungsmitteln, also Mittel, die nicht direkt im Zusammenhang mit Altersgebrechen stehen. Ältere Menschen leiden besonders stark unter der Hektik und den allgemein komplexer werdenden Lebensverhältnissen. Je älter sie werden, desto weniger können sie dem alles dominierenden Leistungsprinzip gerecht werden. Dass auch die Isolation älterer Menschen und das damit verbundene Gefühl, ausgeschlossen und überflüssig zu sein, Angst und depressive Verstimmungen auslösen, liegt auf der Hand. Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, haben sie nicht viele. Erregungszustände und Aggressivität, Reizbarkeit und Verstimmung, die man ja auch als einen hilflosen Versuch zum Widerstand interpretieren könnte, sollen, wie wir gesehen haben, mit den geeigneten Medikamenten behoben werden. Der häufig verwendete Ausdruck Dämpfung bekommt unter diesem Blickwinkel einen seltsamen Beigeschmack. Zu den Frauen. Frauen konsumieren doppelt so viele Schlaf-, Schmerz-, Anregungs- oder Beruhigungsmittel als die Männer. Sie nehmen auch doppelt so viele Vitaminpräparate zu sich und machen den größten Teil der Abführmittelkonsumentinnen aus. Richard Müller von der Schweizerischen Fachstelle für Alkoholfragen schreibt: Nicht nur besteht in der Schweiz eine hohe Permissivität, also das heißt Toleranz, gegenüber dem Konsum von alkoholischen Getränken und Tabakwaren, sondern auch eine hohe Bereitschaft, Arzneimittel zu konsumieren. Dass dabei der missbräuchliche Gebrauch von Medikamenten, insbesondere bei Frauen, ein sozialmedizinisches Problem ersten Ranges darstellt, zeigt sich etwa aufgrund der Diagnosestatistik medizinischer Akutspitäler. Arzneimittelschäden sind eine der häufigsten Hospitalisierungsursachen von Frauen. Die Ursachen des erhöhten Medikamentenkonsums von Frauen sehe ich erstens in ihrer unterprivilegierten Lebenssituation, zweitens in spezifisch weiblichen Problemlösungsweisen. Auf die objektive Lage der Frau gehe ich nicht weiter ein, weil ich davon ausgehe, dass Sie sie alle kennen. Nur einige kurze Stichworte. Mangelnde gesellschaftliche Anerkennung, fehlende Identität und Unterforderung der sogenannten Nurhausfrau, Doppelbelastung der berufstätigen Ehefrauen und Mütter, die vorwiegend aus unteren Schichten stammen, in untergeordneter beruflicher Stellung arbeiten und oft weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen in derselben beruflichen Position und so weiter und so fort. Die subjektiven Folgen davon sind Hilf- und Machtlosigkeitsgefühle, innere Leere, Angst, Passivität, Überforderung oder Resignation. Die Reaktionsweisen von Frauen auf solche Konflikte sind im Allgemeinen stärker gegen sich selbst als gegen außen gerichtet. Denn Frauen werden besonders stark zur Anpassung an vorgegebene Normen und Rollenerwartungen sozialisiert. Frauen lösen ihre Konflikte im Allgemeinen also eher unauffällig und in einem legalen Rahmen. Und dazu eignen sich Beruhigungs-, Schmerz-, Anregungs- und Schlafmittel besonders gut, auch wenn damit die wirklichen Probleme nicht gelöst werden. Dass Frauen überwiegend Medikamente und besonders Psychopharmaka benutzen, ist Ausdruck ihrer abhängigeren und unauffälligeren Art zu leben. Diese Art von Drogen passt in das Grundmuster sogenannt weiblicher, angepasster Problemlösungsweisen. Der Konsum speziell von Schmerz-, Schlaf-, Beruhigungs- und Anregungsmitteln lässt sich etwas allgemeiner auch als eine Form der symbolischen Konfliktaustragung mit dominierenden Werten und Verhaltenserwartungen unserer Gesellschaft betrachten. Denn der Medikamentenkonsum hat über die rein instrumentelle Funktion, wie etwa angstreduzierend, leistungsfördernd und stimmungsaufhellend zu sein, noch eine andere. Er ermöglicht die Teilhabe an bestimmten Werten und Lebensformen und wird so zu einem Symbol für Konformität und Anpassung an die Normen und Werte der Gesellschaft. Ich möchte vor allem zwei Grundmuster hervorheben, die meines Erachtens dem Arzneimittelkonsum zugrunde liegen. Zum einen die Anpassung bzw. die Überanpassung an die vorgegebenen Werte, was bedeutet, dass man gewissen Rollenanforderungen und Pflichten auf jeden Fall nachzukommen müssen glaubt, egal wie stressend, beengend oder gar bedrohend sie empfunden werden. Mittels Medikamenten erhofft man, einen erhöhten und dauerhaften physischen und psychischen Einsatz gewährleisten zu können. Gleichzeitig werden die Ängste vor dem Versagen gelindert. Ich vermute, dass dieses Konsummuster häufig bei Menschen zu finden ist, die unter besonderem Rollendruck stehen oder bei solchen, die im sozialen Aufstieg begriffen sind, etwa bei Topmanager, Freischaffenden, doppelbelasteten Frauen und so weiter. Neben der Überanpassung an gesellschaftliche Werte kann dem Medikamentenkonsum aber auch noch ein anderes Muster zugrunde liegen, nämlich die Resignation. Viele, die den Erwartungen der Gesellschaft nicht mehr genügen können, resignieren. Die normativen Ansprüche der Gesellschaft kommen ihnen so unerreichbar vor, dass sie vor der übermächtigen gesellschaftlichen Realität kapitulieren. Beispielsweise alte Menschen, sozial Abgestiegene oder auch Jugendliche ohne Lehrstelle und Arbeit. Ihnen wird verwehrt, sich entweder gegenüber unseren sogenannten normalen Lebensbedingungen konform zu verhalten oder sich gegenüber unerträglichen Lebensbedingungen zur Wehr zu setzen. Die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten hin zu einer Leistungsaufstiegs- und Konsumorientiertheit stellt die Grundlage für Überangepasstheit dar, für jenes angestrengte Bemühen also, den beruflichen und privaten Rollenanforderungen um jeden Preis gerecht werden zu müssen. Die Rezession der 70er Jahre, wo breite Kreise vergeblich den materiellen Erfolg anstrebten, die heutige drohende Arbeitslosigkeit, gerade etwa für junge Leute, sind Voraussetzungen für ein zunehmend resignatives Verhalten. Dies wird noch zusätzlich verstärkt durch die Erfahrung geringer Einflussmöglichkeiten bei Problemen, die uns existenziell bedrohen. Ich denke an ökologische und atomare Katastrophen, an Arbeitslosigkeit, an Krisen des Kapitals und so weiter. Gleichzeitig erleben wir eine nie dagewesene Atomisierung und Vereinzelung der Menschen, die Solidarität und gemeinsamen Widerstand gegen unakzeptable Lebensbedingungen erschweren. Zusammenfassend möchte ich Folgendes als wichtigste Ursachen des zunehmenden Konsums von vor allem stimmungsbeeinflussenden oder leistungssteigernden pharmazeutischen Mitteln nennen. Die Vereinzelung der heutigen Menschen, die immer höheren Leistungsanforderungen im Berufsleben und in der Freizeit, die zunehmende Komplexität und Entfremdung des heutigen Lebens und schließlich die zunehmenden Bedrohungen durch ungebremstes Wirtschaftswachstum, Umweltzerstörung und Wettrüsten. Für alle diese Bereiche ist der Konsum von Medikamenten ein übliches und vor allem konformes Mittel zur Problembewältigung geworden. Er ist nicht mehr wegzudenken in dieser hochindustrialisierten Welt. Ja, er trägt sogar wesentlich zum Funktionieren des spätkapitalistischen Systems bei. Was bedeutet das für die dritte Welt? Mit der Ausbeutung und Kolonialisierung der dritten Welt werden ihr unsere Wirtschaftsformen aufgedrängt und gleichzeitig auch die dazugehörenden Werte. So senden wir, um abzuschließen, der dritten Welt ein Multipaket mit unbewältigten Problemen und, wie wir morgen in einem Vortrag hören werden, werden die pharmazeutischen Problembewältigungsvorschläge gleich mitgeliefert. Vielen Dank.
ich bitte Sie um Fragen an die Referentin. Und nachher schlage ich vor, machen wir eine kurze Pause, bevor wir zum Referat von Wilbert übergehen.
Darf ich eine Frage aus dem Ausland stellen? Wie kommt es, dass in der Schweiz diese Mittel als Medikamente zugelassen sind? Wird es nicht gefordert, dass ein Nachweis von Wirkungs- von Effektivität gebracht wird, bevor so ein Mittel registriert werden kann?
Also soviel ich weiß, gibt es leider gar nichts in dieser Richtung in der Schweiz. Vielleicht gibt es
ich würde morgen noch genau zu dieser Frage Stellung nehmen. Also es wäre jetzt es ist eine längere Frage. Natürlich gibt es diese Zulassungskontrollen. Es ist ein Thema dann meines Vortrags. Ginge dann länger. Aber wird sicher beantwortet. Das geht ins Gleiche, es wird auch geprüft, aber wir müssen dann die Normen, die den Zulassungen darunter liegen, mal untersuchen. Ja.
Also soviel ich weiß, sind vor allem die kantonalen Apothekervereine sehr aktiv in Sachen Werbung. Also das heißt, sie kämpfen in letzter Zeit immer mehr gegen diese Art von Werbungen in ihren Schaufenstern.
Ja. Vielleicht in dem Zusammenhang die Frage, die bleibt wohl auch hängen, dürften für Naturheilmittel ähnliche Slogan- und Werbeformulierungen auch verwendet werden oder werden die dort verboten?
Es ist anzunehmen, dass das genau das ist.
Ja. Ganz logisch wäre jetzt Werbung von Krankheiten. Je mehr krank werden Menschen, desto mehr müssen sie diese Medikamente nehmen. Natürlich. Nur das frei bleibt von denen. Irgendwie Krankheiten werden. Zuerst.
Genau.
Und noch eine Frage. Das interessiert mich.